Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees. Ich bin Katharina Bock und freue mich riesig, zum einen, dass du reinhörst und zum anderen für heute ein ganz, ganz, wie ich finde, super wichtiges, wertvolles Thema, einen auch ganz, ganz besonderen Gast zu haben, nämlich Ralf Steuernagel. Ralf, ganz herzlich willkommen.
Hallo Kathi, hallo nach Jena aus dem schönen Taunus, hier aus der Stadtregion Frankfurt am Main, wo ich gerade bin. Und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, wir haben nämlich, also wirklich danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir hatten so ein schönes Gespräch und ich habe gesagt, also für Wechseljahre, ich weiß, du bist da so spezialisiert auch. Und das ist so ein Thema, was eigentlich ja auch jede Frau angeht. Übrigens auch jeden Mann. Es wird eine Männerfolge auch geben. Wir starten heute mal für die Frauen und wirklich, also mal gucken, wo es uns langführt. Wir haben ganz viele schöne Ansatzpunkte. Wir wollen schon erstmal ein bisschen Verstehen schaffen gemeinsam. Auch aus Ayurveda-Sicht schauen, aber auch aus vielen anderen Sichten auch ganz empathisch schauen und dann aber auch, also gar nicht so einen Mangel oder so einen defizitären Blick darauf lenken, sondern wirklich auch schauen, wo sind die Chancen, wo ist die Schönheit und wo kann man eben auch ganz, ganz viel balancieren und so beeinflussen, dass es wirklich körperlich, wie psychisch, wie mental wirklich in eine gute Balance führt, in allen Phasen, die wir Frauen dadurch laufen. Und auch für die Männer, oder Ralf, würden wir auch sagen, bitte zuhören, ihr werdet eure Frau oder die Freundin oder Mama besser verstehen. Also es ist sehr zu empfehlen. Genau,
ja, weil es unbedingt, ist ein großes Thema. Also das Verständnis, auch gegengeschlechtlich, ist wirklich von großer Bedeutung. Männer sollten wirklich etwas von weiblichen Wechseljahren verstehen, wo wir noch genau zu definieren haben, was ist das eigentlich? Weil eigentlich ist ja das ganze Leben, sind Wechseljahre. Also wir haben ständig Veränderungen. Der jetzige Moment, den wir gerade erleben, der ist ja schon wieder vergangen, wenn wir das nächste Wort von uns geben. Also von daher, was meinen wir jetzt im engeren Sinne mit Wechseljahren und welche Jahre umfassen die tatsächlich? Und auch Männer erfahren diese Wechseljahre und es ist sehr interessant, auch für Frauen zu erfahren, was findet denn im männlichen Organismus konkret statt? Hormonell, aber auch psychologisch, medizinisch, sinnlich, also auf vielen verschiedenen Ebenen, sozial, dann persönlich, auf einer philosophisch-spirituellen Ebene. Also wir haben sehr viele Perspektiven, die wir auf das Thema lenken können und dem wollen wir uns heute widmen.
Ja, ich freue mich sehr drauf. Wollen wir, Ralf, mit der körperlichen Ebene mal starten?
Gerne. Ja, gerne. Vielleicht erstmal mit der Definition würde ich vorschlagen.
Ja, ja,
das sind
genau.
Diese Wechseljahre, das wird ja auch oft als Klimakterium bezeichnet. Das ist ein häufiges Wort. Und ich mag dieses Wort Klimakterium sehr gerne. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet eine Stufenleiter. Da kann man jetzt sozusagen metaphorisch alles Mögliche hineininterpretieren. Aber wenn wir von Wechseljahren sprechen, dann sprechen wir tatsächlich von Veränderungen, vor allem hormoneller Natur, im weiblichen Organismus. Und diese Wechseljahre, mal in der Breite ausgedehnt, dauern fast 20 Jahre. Also man sagt eigentlich im weitesten Sinne zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr haben wir diese hormonellen Veränderungen, die stattfinden. Dann haben wir ein bisschen engeren Rahmen, das ist dann zwischen 45 und 55. Und oft in der goldenen Mitte, aber bei manchen Frauen auch früher oder später, ist dann die sogenannte Menopause datiert. Und die Menopause ist die letzte reguläre Blutung, die eine Frau hat. Das weiß man natürlich nicht, wenn die Blutung gerade da ist, ob noch eine kommt. Deswegen schaut man das immer in der Retrospektive an. Nämlich wenn die Frau 12 Monate lang nicht mehr geblutet hat, dann sagt man, vor 12 Monaten hattest du deine Menopause. Und das ist bei vielen Frauen, wie gesagt, mit 50 der Fall. Wir haben eine Tendenz momentan, dass es bei einigen auch etwas länger dauert, weil wir auch eine längere Lebenserwartung haben. Also auch da verändern sich gewisse Prozesse derzeit. Und diese hormonellen Veränderungen, die haben natürlich medizinisch betrachtet erhebliche Auswirkungen gesundheitlich. Wir sehen zum Beispiel, dass die Knochendichte abnimmt, wenn bestimmte Hormone weniger werden in diesen Wechseljahren. Wir sehen, dass die Muskelmasse abnimmt, die Fettmasse leider zunimmt, das Bindegewebe schwächer wird. Also viele Dinge, wo wir erstmal denken, oh Gott, hör auf, ich schalte ab. Weil das klingt ja erstmal nicht wirklich attraktiv. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Entwicklungen, über die wir sicherlich auch noch sprechen heute, nämlich gerade im Bereich der Psychologie, wo wir eben nicht nur Defizite erfahren. Und natürlich ist eine wichtige Frage, wie wir lernen, mit diesen Defiziten eigentlich umzugehen. Das heißt, ja, es kommt zu einem Abbau, den müssen wir auch nicht schönreden. Die meisten Menschen erleben das nicht als schön, weil der Körper sich in einer Art und Weise verändert, der, sagen wir mal, oder die, wenn wir morgens vor dem Spiegel stehen, nicht unbedingt als attraktiver wahrgenommen wird, wie vielleicht 10 oder 20 Jahre zuvor. Aber ich kann einen neuen Blickwinkel einnehmen und kann eben wirklich das Wertvolle aus diesen bedeutenden Jahren herausziehen. Ja, es sind also Jahre des Wechsels, Jahre des Wandels, großer Veränderungen und zugleich Jahre der Möglichkeiten, Jahre, in denen wir uns neu aufstellen können, in denen wir neue Perspektiven finden können für unser Leben, was ja mittlerweile noch sehr viel länger dauert als noch vor 100 Jahren oder sogar noch vor 50 Jahren.
Ja, ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch deswegen so ein großes Thema, ne, weil einfach die Lebensspanne ja auch so länger geworden ist und dass auch die Frage ist, wie will ich mit Frau über 50 oder über 60, wie will ich leben, wie will ich wirksam sein in der Welt, wie will ich altern, sowieso großes Thema. Ich denke, da kommen wir bestimmt heute auch nochmal drauf zu sprechen. Genau.
Ja, also was du gerade sagst, die Lebensspanne, die hat sich ja in den letzten 100 Jahren etwa verdoppelt. Das bedeutet, vor 100 Jahren hat kaum jemand über die Phase gesprochen nach der Menopause, weil dann war man schon nicht mehr da. Dann ist man verstorben, ja, mit Anfang 50. Und heute ist es natürlich so, dass die Frau, wenn wir es jetzt von der Geburt anrechnen, etwa 83 Jahre alt wird. Und die Frauen, die uns jetzt zuhören und vielleicht schon Ü50 sind oder Ü40 sind und sagen, ich bin genau in dieser Phase, mal schauen, was er jetzt erzählt, die werden aller Voraussicht nach die 90 Jahre überschreiten und einige vielleicht sogar mit Hilfe auch der modernen Medizin über 100 Jahre alt werden. Das bedeutet, wir haben noch Jahrzehnte unseres Lebens vor uns, nach dieser Menopause. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, auch mit körperlichen Abbauprozessen, mit körperlichen Defiziten, die unweigerlich eintreten, umzugehen, ja, und einen neuen Weg zu finden, wirklich gesund zu altern, glücklich zu altern und sinnvoll zu altern. Das sind alles Aspekte, die sehr relevant sind und die wir sicherlich auch genauer noch beleuchten werden.
Ja, auf jeden Fall. Und auch das Thema Mindset ist ja eigentlich so das allergrößte. Ich weiß nicht, ob das vorgegriffen ist. Wirklich, wo wir ja auch zutiefst im Yoga auch natürlich ganz viel gute Praxis haben können mit Asana, aber fast dann untergeordnet dem Pranayama und der Meditation. Ja. Wirklich auch also unsere Sicht darauf.
Ich habe ja das Thema Hormonstörungen im weitesten Sinn als einer der Schwerpunkte in meiner Privatpraxis. Mhm. Und Schwerpunktthema ist vor allem der Bereich Schilddrüsenerkrankungen, aber eben auch der Bereich der Sexualhormone und vor allem der Bereich der Stresshormone. Wir haben ja, wenn wir das Hormonsystem mal betrachten, drei verschiedene Hormonachsen. Also einmal die Sexualhormonachse, über die wir heute vor allem reden. Das heißt, was verändert sich im Bereich der Sexualhormone? Estradiol, also Östrogen, Progesteron und Testosteron. Das sind die drei wichtigen Sexualhormone, die Frauen genauso wie Männer produzieren und die eben im Alternsprozess abnehmen. Typischerweise jetzt in den Wechseljahren, in der Menopause, erleben wir zunächst einmal einen Abfall von Progesteron, was eine starke Veränderung im Wohlbefinden, auch im psychischen Befinden mit sich zieht oder nach sich zieht. Dann kommt als nächstes das Estradiol, was abnimmt. Dann werden wir auf einmal sehr, sehr trocken. Wir merken auf einmal eine Anfälligkeit, der Bewegungsapparat, was dann vielleicht viele Frauen auch zu Yoga führt, zum physischen Yoga führt, fängt an weh zu tun. Wir werden steifer und wir merken auf einmal, Moment, ich altere, ne, die Haut wird trockener, die Elastizität nimmt ab. Also viele Prozesse, die von Estradiolmangel ausgehen. Und der Testosteronmangel, der nimmt uns Energie, der zieht den Stecker. Das heißt, der führt zu Müdigkeit. Und weil du gerade Mindset ansprichst, wenn ich jetzt Frauen in der Praxis habe, die gerade in diesen Wechseljahren sind, dann kommen die zum einen natürlich mit körperlichen Beschwerden, aber die weitaus größeren Beschwerden sind eigentlich psychosomatisch oder psychovegetativ. Also das häufigste Symptom, was mir begegnet in der Praxis jetzt seit fast 30 Jahren, ist Erschöpfung. Erschöpfung, Müdigkeit, keine Belastbarkeit mehr, wie wir heute modern so schön sagen, eine mangelnde Resilienz. Und viele Frauen sind ja in dieser Phase noch mitten im Berufsleben oder mitten einfach in diversen Aktivitäten Und wir haben ja derzeit auch keine einfache Weltlage. Das heißt, viele Stressoren, die auf sie einprasseln, wo sie das Gefühl haben, das geht mir auf einmal alles sehr nah. Ich bin reizbarer, ich bin vulnerabler, ich bin verletzlicher. Es entstehen auf einmal Ängste, es stehen Zweifel, es entsteht vielleicht Kummer, es kann auch eine depressive Stimmungslage entstehen. Ja. Das ist ein ganz häufiger Aspekt der psychovegetativen Beschwerden. Und dann kommen eben die körperlichen Themen hinzu, dass eine Infektanfälligkeit zunimmt oder dass vielleicht auf einmal die erste Messung der Osteoporose oder der Knochendichte eine Tendenz zur Osteoporose zeigt oder dass wir auf einmal merken, huch, ich war doch immer niedrig in meinem Blutdruck und auf einmal habe ich einen hohen Blutdruck entwickelt oder ich habe doch noch nie irgendeine Cholesterinerhöhung gehabt und auf einmal habe ich einen Blutbefund, wo ich sehe, dass meine Fettstoffwechselwerte erhöht sind und ich soll schon Medikamente nehmen. Das ist dann die körperliche Seite, die eben auch oft eintritt.
Ja, das stimmt. Und so aus der Yoga-Welt oder aus meinem Yoga-Studio-Ausbildungskontext, was ich auch immer am meisten höre, sind wirklich auch immer die psychischen Beschwerden. Also wirklich auch dann bis hin, also großes Thema ist, glaube ich, auch für viele die Schlafqualität.
Ganz, ganz wichtig.
Die wirklich, das ist, glaube ich, einfach auch anstrengend. Das darf man, glaube ich, sagen. Nebst Hitzewallungen, das ist, glaube ich, so der Klassiker. Aber das haben wirklich auch viele Frauen. Und eben wirklich auch so ein bisschen diese, was du gesagt hast, eine Reizbarkeit oder auch Ängste bis hin zu fast so auch depressiven Verstimmungen. Und das ist eigentlich auch das, was, kann ich aus meiner Erfahrung komplett teilen, was auch die Frauen dann oft zum Yoga auch bringt. Also eher auch diese Ebene, ne? Vor allem, genau.
Ja, weil Yoga, das kannst du besser nochmal bestätigen wie ich, aber ich habe mich auch viel mit Yoga beschäftigt, gerade auch mit der Yoga-Philosophie und der Yoga-Psychologie, hat einfach unheimlich großen Wert darin, wirklich eine Disziplin in seinen Alltag zu bringen, die wirklich psychologisch betrachtet, ich habe ja auch Psychologie studiert und das Thema Psychosomatik ist ein Schwerpunkt auch in meiner Praxis, von großem, großem Nutzen ist. Es ist nicht immer eine psychotherapeutische Intervention erforderlich, wenn Frauen gerade in den Wechseljahren psychovegetative Beschwerden haben, sondern ganz oft kann wirklich Yoga enorm helfen, erstmal präventiv, das ist natürlich die größte Stärke, aber auch kurativ kann Yoga wirklich enorm helfen. Alleine wenn wir zum Beispiel lernen, das deckt sich da auch Yoga mit der ayurvedischen Medizin, wenn wir lernen, mit Sinnesreizen neu umzugehen. Wir alle kennen im Yoga das berühmte Pratyahara, einer der 8 Stufen auf dem Yoga-Weg. Das Zurückziehen der Aufmerksamkeit von außen nach innen, vom Fernsehen zur Innenschau, zur Introspektion, wie ich immer gerne sage. Das ist so von so großer Bedeutung, wenn wir lernen, mit Sinnesreizen neu umzugehen. Und im Ayurveda gibt es zum Beispiel ein ganz langes Sanskrit-Wort, das heißt Asatmi Endri Artha Sam Yoga. Das bedeutet wörtlich übersetzt die unzuträgliche Beziehung unserer Sinne zu ihren Objekten. Vielleicht noch einmal. Die unzuträgliche Beziehung ihrer Sinne zu ihren Objekten. Und das ist eine der 3 übergeordneten Krankheitsursachen aus Ayurveda.
Ja.
Ganz ähnlich wie auch im Yoga es betrachtet wird. Wenn du nicht wirklich lernst, mit den ganzen Sinnesreizen adäquat umzugehen, und das spielt eben gerade auch dann im zunehmenden Alter eine große Rolle, weil wir diese vielen Sinnesreize nicht mehr ganz so schnell verarbeiten können und so einfach auch wegstecken können, wie in jungen Jahren mit 20 oder 30. Da tangieren uns viele Dinge nicht so sehr. Aber wenn wir über 50 sind als Frau, kommen diese ganzen Reize in uns und das müssen wir lernen zu filtern.
Ja.
Da kann Yoga eine exzellente Methode sein.
Ja, das ist schön, dass du das sagst, weil auch ich glaube, das kennen auch bestimmt ganz viele, die uns zuhören, weil das wirklich ein Riesenthema ist. Und es führt immer, wie immer im Leben, keinen Weg dran vorbei, damit zu wachsen, damit zu lernen, umzugehen. Ja. Und was ich auch so ein schönen Aspekt finde, ich glaube, da ist auch Ayurveda mit dem Yoga sehr vereint. Vielleicht gibt es da sogar ein cooles Sanskrit-Wort, Ralf, dazu. Bestimmt gibt es da was. Ist auch für mich immer so diese liebevolle Akzeptanz. Am Ende eine Stufe drunter ist es auch eine Hingabe ans Leben, also nicht zu hadern mit einem, vielleicht mit weniger Kraft, die natürlich, wir kommen bestimmt noch dazu, auch mit dem Abfall, dem Runtersenken der unserer Pita-Qualität einhergeht und eben dieses Sensitivere auf allen Ebenen, weil Vata einfach ansteigt und dass die Lebensspanne des Alters einfach eine Vata Lebensphase ist. Und also das finde ich auch, das, dass man wirklich da, wie du das immer auch so schön sagst, oder eingangs auch, wie wir schon gesagt haben, dass man eben nicht so defizitär drauf guckt und immer wieder guckt, wo ging früher mehr oder sowas und wo ist jetzt hier eine Falte dazugekommen und wie war das mit 30 und so weiter, vielleicht in der körperlichen Kraft oder sowas.
Ja.
Oder auch mit Sportarten oder so, ne, dass man da wirklich liebevoll drauf gucken kann und das auch als einen ganz natürlichen Prozess nehmen kann. Also das braucht natürlich auch eine Bewusstheit, so mit den eigenen vielleicht auch Überzeugungen oder Gedanken, ja, oder also dass man, ja, da, ja, wirklich rauskommt, dann wird es auch wieder, ja, schön.
Richtig. In der Ayurveda-Medizin haben wir so eine Paradoxie des Lebens, die wir gerne beschreiben. Und zwar haben wir auf der einen Seite den Abbau des Körpers. Das heißt, da ist genau das, was du erwähnt hast, diese Kraft von Vata erzeugt mehr Trockenheit, sorgt dafür, dass weniger Struktur im Körper wirklich gesund aufrechterhalten bleibt. Deswegen Muskelabbau, Knochenabbau, all das, was wir so negativ in Anführungsstrichen erst einmal formuliert haben. Das ist der degenerative, der atrophierende Bereich, wo wir sagen einfach, okay, da haben wir wirklich Einbußen. Auch Energieverlust, der damit einhergeht, auch ein Wärmeverlust, der damit einhergeht. Mhm. Und das sind natürlich Dinge, die wir nicht schön wahrnehmen, weil Vata-Symptome sind genau die Symptome, die wir eben typischerweise dann als klimakterische Beschwerden formulieren.
Ja.
Und dann haben wir auf der anderen Seite, und das ist diese Paradoxie, wie so ein Kreuz, kann man fast schon sagen, haben wir etwas, was sich weiterentwickelt, und das ist die mentale Ebene, das ist die geistige Ebene. Es gibt ja nicht nur die körperlichen Kräfte von Vata, Pitta und Kapha, sondern wir haben ja im Geist, und da ist wieder die Schnittmenge mit Yoga ganz, ganz eng, die drei geistigen Eigenschaften Sattva, Rajas und Tamas. Und da können wir tatsächlich sagen, dass eigentlich in jungen Jahren wir noch nicht so wahnsinnig weise sind, ja, sondern da sind wir oft erstmal von ganz schön viel Unwissenheit geprägt. Also eigentlich die erste Phase, auch wenn wir natürlich als Mütter jetzt sagen, jeder Neugeborene ist gleich ein kleiner Buddha, ja, und hochbegabt und keine Ahnung was alles. Klar, das will man sich immer schön einreden, dass es so ist. Aber eigentlich, die kleinen Neugeborenen kapieren ja erstmal gar nichts. Ja, das heißt, die haben ja erst einmal noch sehr viel Unwissenheit in sich. Das müssen sie lernen. Das heißt, eigentlich beginnen sie mit Tamas, mit diesem eher trüben und eher unwissenden Konzept. Dann kommt diese klassische pubertäre Phase und die Erwachsenenphase, wo wir ja jetzt aufbauen, abbauen, wo wir sozusagen hohen Umsatz in allen Lebensbereichen haben, viel Energie uns durchsetzen und wo wir in diesem Spannungsfeld sehr, sehr stark leben. Ne? Anhaftung, Abneigung, ich will unbedingt nicht oder vermeiden, ne? Und kämpfen sozusagen. Ne? Und dann kommt eben diese Phase, diese dritte Phase, und das ist die Sattva-dominierte Phase. Die sollte optimalerweise schon in jungen Jahren eintreten, aber je älter wir werden, und das ist diese Entwicklung, desto mehr Sattva kann Raum einnehmen in unserem, ja, Geist. Wenn das der Fall ist, dann sind wir sehr werteorientiert. Dann fällt es uns viel leichter, wie du schon gesagt hast, Akzeptanz zu pflegen, zu den Veränderungen, die körperlich nicht so schön sind. Aber ich kann die lernen anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Weil wenn ich versuche, als 60-Jährige wie eine 30-Jährige auszusehen oder noch so leistungsfähig zu sein, dann werde ich scheitern, weil es einfach biologisch nicht funktioniert.
Ja. Ja?
Und das ist die schöne Seite. Das heißt, diese sattvische Komponente von Weisheit, von Klarheit, von innerer Ruhe, es gibt diesen schönen buddhistischen Begriff des Gleichmutes, Equanimity im Englischen genannt. Ne? Gleichmut, das ist mehr als einfach nur Gelassenheit. Ja? Gleichmut ist eine ganz tiefe Ebene, in der wir wirklich in diese Akzeptanz eintreten. Und in all dem, was auch schmerzhaft ist und vielleicht traurig ist, ganz viel Entwicklungspotenzial erleben. Mhm. Und diese sattvische Qualität, die kann uns natürlich dann im Leben wirklich bis zum Ende tragen, auch wenn der Körper vielleicht wehtut oder wenn der Körper irgendwann auch Krankheiten liefert. Weil im hohen Alter entwickeln wir alle irgendwelche Krankheiten. Das ist relativ normal.
Ja, wie schön. Ja, genau. Also wirklich, genau, wenn ihr das nicht kennt mit den Gunas und Tamas, Rajas und Sattva, ich habe auch dazu eine Folge nochmal gemacht, wenn ihr das genauer nachhören wollt, weil das, ich liebe auch dieses Modell dieser Geistesqualitäten. Genau, das, ja, ist auch wirklich schön. Ayurveda und Yoga trägt. Und ja, der Weg zu Sattva ist auch der Weg des Yoga. Das ist, ja, schön. Und auch, also ich kann es nur empfehlen, in jedem Lebensalter super, super kostbar. Und ich glaube auch kein Selbstläufer tatsächlich im Älterwerden. Das erlebt man ja auch immer mal wieder. Und gleichzeitig, ja, glaube, liegt da die große Chance, die große, ja, Schönheit.
Wissenswertes für ein glückliches Leben.
Was mir auch ganz wichtig ist zu vermitteln, Leben allgemein, genauso wie auch die Entwicklung von Gesundheit und speziell in den Wechseljahren, ist alles andere als einfach. In der heutigen Zeit will ja alles immer instant gehen, immer schnell gehen und ich habe die schnellen Lösungen, die drei Tipps, mit denen du jetzt in den Wechseljahren perfekt sozusagen agierst. Das ist eigentlich ein mittelgradiger Blödsinn, weil Leben ist sehr, sehr komplex. Altern ist sehr, sehr komplex. Wir altern auf der körperlichen Ebene, wir haben sinnliche Veränderungen, wir haben geistige Veränderungen, wir haben soziale Veränderungen, wir haben Veränderungen auch aus einer spirituellen Perspektive. Und das bedeutet natürlich, all diese Veränderungen, denen müssen wir erst einmal eine Wertschätzung entgegenbringen und sie erst einmal lernen, überhaupt anzuschauen und zu beobachten. Und wenn ich dann sehe, dass das Thema Wechseljahre einfach so kurz oft abgehandelt wird, auch gerade dann in den gynäkologischen Praxen oder beim Hausarzt, da müssen wir natürlich verstehen, die haben halt einfach auch keine Zeit, die ihnen von den jeweiligen Kassen bezahlt werden. Die haben im Schnitt 5 bis 7 Minuten. Da kannst du nicht viel machen. Vielleicht noch mit einer Untersuchung gynäkologisch 10 bis 15 Minuten. Da kannst du dich nicht mit dem Leben eines Menschen beschäftigen. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir dem ganzheitlich gerecht werden wollen, dann brauchen wir Zeit, dann brauchen wir Aufmerksamkeit. Das ist nicht dieser Zeitgeist von die schnellen Tipps und so weiter und wir haben alle keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Das ist doch alles Blödsinn. Wir müssen uns wieder von Mensch zu Mensch begegnen. Und das ist auch eine wichtige Komponente. Da hilft auch keine KI. Die KI ist großartig. Wir beide sind Anhänger davon. Du hast auch dir ein paar Fragen überlegt im Vorfeld und hast es auch mal durchgejagt, quasi durch ChatGPT oder wo auch immer durch.
Ich gucke immer mal, was die da auch dazu sagen.
Ja, da gibt's auch tolle Sachen. Klug genutzt, total sinnvoll. Oder wenn du bestimmte Fragen hast, auch gesundheitlicher Art, ne, was macht das Medikament? Da können wir teilweise ganz wertvolle Informationen ziehen. Ja. Aber die empathische Begleitung von Mensch zu Mensch ist niemals ersetzbar. Also wer glaubt, ich gebe jetzt meine 5 klimakterischen Beschwerden in die KI ein und lass mir ausspucken, was ich jetzt zu tun und zu lassen habe und einzunehmen habe und dann zaubere ich die Beschwerden weg, der irrt aus meiner Sicht. Ja, sondern wir müssen uns ganz im Gegenteil viel mehr Zeit wieder für Menschen nehmen, um wirklich die Lebensgeschichte zu erfahren, weil wir werden sicherlich gleich darauf zu sprechen kommen. Wer neigt denn überhaupt zu klimakterischen Beschwerden? Das ist ja nicht einfach naturgegeben. Ja, erstmal können wir sagen, diese Hormone und deren Abfall, deren Abbau ist grundsätzlich normal. Aber in welcher Geschwindigkeit? Welches Hormon folgt welchem anderen? Wie stark ist der Abfall eigentlich? Und auf welchen Organismus trifft das Ganze? Und auf welchen Geist trifft das Ganze? Und jetzt wird es ja hochgradig individuell. Das heißt, wenn du mich fragst, wofür stehst du am allermeisten, was ist dir am allerwichtigsten, dann sind es 2 Worte. Individualisiert und personalisiert, das Ganze zu betrachten. Und dann können wir nicht mit der Gießkanne rübergehen und sagen, na ja, Progesteronmangel, Estradiolmangel, dann werden die Hormone substituiert. Das kann man machen, darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Aber das ist nicht die Lösung des Problems, falls ein Problem besteht. Sondern es muss eingebettet sein in die Biografie des eigenen Lebens und die aktuelle Lebenssituation. Und die ist ja hochgradig verschieden bei verschiedenen Frauen.
Ja, absolut. Oh, schön. Ich denke sowieso, das wird der Luxus der Zukunft, dass man wirklich zu einem echten Menschen sich hinwendet, der einem zuhört und dann wirklich auch da ganzheitlich, auch wenn es immer ein bisschen strapazierter Begriff ist, aber ich denke, das wird noch wichtiger vielleicht, weil es so oft einfach gar nicht mehr stattfindet.
Ja, absolut. Eine KI wird sich niemals in dich einfühlen können. Ja, du kannst Gefühle formulieren, was ja schon mal ein Unterschied ist zu dem, Gefühle zu erleben und auszudrücken. Und daraus kann die KI wiederum verschiedene Ideen entwickeln. Aber das, was uns Menschen ausmacht, auch ohne Sprache, ohne Worte, sondern einfach mit Körpersprache, einfach mit einem Blick, einfach mit einer Gestik, mit einer Mimik, einfach mit einem Dasein, mit einem Präsenzsein, das wird eine KI niemals ersetzen können. Das wird immer wichtiger. Aber dann, und das sage ich jetzt an alle Therapeuten gerichtet, vielleicht haben wir auch Therapeuten, die hier zuhören, dann müssen wir das auch bringen. Das ist der wichtige Punkt. Dann müssen wir genau in der Konsultation oder in unserer Arbeit mit Menschen auch wirklich diesen Raum schaffen und wirklich da sein. Weil das, was Frauen in den Wechseljahren erleben, erleben Therapeuten ja genauso. Ja, wir alle haben so viele Informationen, so viele Reize, alle ziehen an uns, jeder will irgendetwas, dann kommen noch die Behörden und. Und da ist man schnell zerstreut und dann ist man gedanklich gar nicht mehr da. Und diese Präsenz, das ist ja das A und O, ist ja auch genau das, worum sich Yoga dreht. Ich glaube, es ist eine der wichtigsten Themen, wirklich wieder in die Präsenz sich selbst gegenüber und natürlich der gesamten Umwelt gegenüber
zu kommen. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch
ein Riesenpotenzial.
Ja. Und auch dies ist auch genauso für alle Yoga-Lehrende, wirklich da zu sein, wenn man da ist und da so einen sattwischen Raum aufzumachen, wo jeder auch gesehen ist und wertgeschätzt und eben da auch eine Empathie auch für Themen da ist. Und gleichzeitig, das mag ich auch so an deiner Arbeit, immer also ganz viel Empathie und gleichzeitig so ein positiver Blick nach vorn, der aber auch so ehrlich ist und die Grenzen benennt und gleichzeitig aber auch total motivierend und wirklich auch Dinge anzugehen, wo man sie eben auch wirklich in höchstem Maße beeinflussen kann. Vielleicht, du hast den Bogen auch schon kurz geschlagen, zu wirklich, was können wir tun? Es gibt nämlich für alle, die nämlich unter 45 zuhören, würde ich mal sagen, Ralf, oder? Das trifft es ungefähr bis dahin. Mindestens oder unter 50 vielleicht auch noch. Man kann schon da in der vorab sozusagen, bevor man reinläuft, richtig in die Wechseljahre oder zur Menopause, da so viel schon vorbereitend machen und währenddessen und auch danach. Also vielleicht würdest du, wir machen den Schwenk zu, was ist ganz toll an den Wechseljahren? Genau, ich hoffe, wir haben das auch schon ein
Ganz
bisschen
genau.
wieder berührt
Ja.
gehabt.
Wenn wir zunächst mal die Grundfrage stellen, was kann ich eigentlich beeinflussen? Ja, wo kann ich sozusagen agieren? Dann können wir sagen, wir können grundsätzlich immer unser Verhalten beeinflussen, unsere Gewohnheiten ändern, unser Verhalten beeinflussen. Was denkbar ungünstig ist, wenn wir versuchen, innere Gedanken, Gefühle, innere Empfindungen, Stimmungslagen zu beeinflussen, das wird uns nicht gelingen, weil die sind das Ergebnis ganz vieler verschiedener Faktoren in unserem System. Das bedeutet, wenn ich versuche, nicht mehr ängstlich zu sein oder glücklicher zu sein oder irgendeine innere Anspannung loszuwerden, dann ist es ein Kampf gegen ein Monster, den ich kaum gewinnen kann. Im Gegenteil, die Beachtung bringt sogar dann noch weitere Verstärkung. Das heißt, das ist denkbar ungünstig. Was ich aber verändern kann, sind eben ganz pragmatische Verhaltensweisen. Ich kann meine Schlafgewohnheiten ändern, ich kann meine Ernährungsgewohnheiten ändern, ich kann meine gesamten Tagesrhythmen anpassen. Von Morgenroutinemaßnahmen, Abendroutinemaßnahmen, von kurzen Auszeiten, Pausen, mal eine Atempause sozusagen. Damit meine ich nicht, dass wir nicht atmen, sondern damit meine ich, dass wir bewusst atmen. Mal so alle 90 Minuten in Japan ist das normal. Da geht eine japanische Glocke in den Firmen an und dann ist kurz ein Moment des Innehaltens. Vielleicht mal bewegen, ein paar Übungen machen und dann kann ich mich ja wieder an den Schreibtisch setzen und weiterarbeiten. Ich habe die Möglichkeit natürlich über entsprechende Einnahmen, phytotherapeutisch etwas zu tun, also über Herbal Medicines, über pflanzliche Produkte. Da gibt es fantastische Heilpflanzen, gerade aus Asien. Es gibt die Möglichkeit, orthomolekular über bestimmte Mikronährstoffe zu unterstützen, ja, weil wir natürlich sehen, dass bestimmte Mikronährstoffe im höheren Alter oft schlechter aufgenommen werden oder über die Nahrung einfach unzureichend zugeführt werden. Das heißt, auch da kann ich dann sehr, sehr schön unterstützen im Bereich der Mineralstoffe, der Vitamine, im Bereich der Enzyme, der Aminosäuren, der Fettsäuren und so weiter. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich kann natürlich meine grundlegende Ausrichtung, das heißt die Art und Weise, wie ich Stressoren entgegentrete, wie ich Reizen entgegentrete, beeinflussen. Also auf welchen Hochzeiten tanze ich noch? Mit welchen Menschen umgebe ich mich noch? Das ist mit 20, 30 vielleicht was anderes, wo ich sage, mehr ist mehr. Na, aber mit 40, 50 sollte ich da selektiver werden, um jetzt einfach erstmal den großen Bogen zu spannen. Ne? Was kann ich überhaupt beeinflussen? Also ich kann sehr viel beeinflussen. Bewegung spielt eine überragende Rolle. Darauf werden wir bestimmt nochmal kommen. Und natürlich die Atmung. Also ich habe mal so ein Video gedreht zum Thema, wie habe ich das genannt? Sebam, die Sebam-Formel. Ja, die Sebam-Formel, so, das war so ein bisschen das Prinzip Well-Aging, also gesund altern und wohlsam altern, made easy. Ja, weil ja, wir wollen auch manchmal einfach so eine schnelle Runde sozusagen. Und Sebam ist ein Akronym,
Klingt
das
gut.
S steht für Schlaf, ja, das E steht für die Ernährung, das B für die Bewegung, das A für die Atmung und das M dann für Mindset und Mental Balance und Mental Health
Schön.
etc.
Würde ich sehr
Ja,
unterschreiben wollen.
das sind mal einfach fünf ganz, ganz wichtige Punkte und die kann ich natürlich alle beeinflussen direkt durch mein Verhalten und durch Veränderung. Ne? Und dafür ist es eben erforderlich, die aktuellen Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen. Das tue ich in der Praxis natürlich mit jeder Patientin. Und das ist genau der wichtige Punkt. Wir gucken uns nicht nur Laborwerte an und schauen, wie dein Progesteron, dein Estradiol und dein Testosteron gesunken ist und welche sonstigen Veränderungen stattgefunden haben. Das ist ein Teil. Aber viel wichtiger ist ja, wie lebst du denn eigentlich aktuell? Und ist das noch wirklich altersgerecht? Passt das jetzt für diese Übergangsphase? Oder hast du zum Beispiel immer noch einen zu kurzen Schlaf? Ja, also, um es mal gerade beim Beispiel Schlaf zu betrachten. Dann können wir definitiv sagen, je näher du an die Menopause rückst und vor allem dann auch nach der Menopause, desto wichtiger ist, dass du mindestens 7 Stunden wirklich gut und erholsam schläfst. Mhm. Besser 8, aber 7 sind schon mal gut. Alles unter 7 Stunden geht bei mir eine Alarmglocke an. Das heißt, da schaue ich mir sofort an, warum ist das so, wie können wir Verhalten verändern? Und wenn natürlich Schlafstörungen vorhanden sind, müssen wir die sofort behandeln. Das ist ganz wichtig. Also wenn du immer wieder wach wirst, vielleicht auch geschwitzt bist, ne, ist dann oft dann eines der klimakterischen Beschwerden, nachts wach zu werden mit Hitzewallungen, mit Nachtschweiß. Ne? Ja. Das kann man heutzutage sehr, sehr gut behandeln. Sowohl pflanzlich als auch gegebenenfalls mit bioidentischen Hormonen, gerade Estradiol zum Beispiel, kann da enorme Hilfe leisten.
Ist ja auch ein
großes, und wenn wir allein den Schlaf schon verbessern und eben auch die anderen Sebam-Punkte sozusagen anpassen, dann können wir so viel tun, um viel gesünder in diese Wechseljahre hineinzukommen und viel harmonischer diese hormonellen Veränderungen zu erleben.
Ja, sehr schön. Das macht viel Hoffnung, glaube ich, hoffe ich. Genau. Ja. Und genau. Auch, also natürlich auch, wie du gesagt hast, ne, so schön, also auch wirklich verstehen, dass man sich einfach auch nicht so erschöpfen kann, indem man über ein Energielevel geht, was gar nicht mehr da ist, oder auch das Pita einfach so verschleudert. Oder denkt, man muss wirklich sich runterhungern und super schlank sein, um irgendeinem Ideal, äußeren Ideal gerecht zu werden. Das ist alles, was das negativ beeinflusst, und im Gegenteil eben zu schauen.
Ja, das Thema Energiehaushalt ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Also wirklich genau zu schauen, einerseits, wie habe ich die letzten 20, 30 Jahre gelebt? War ich ein High-Performer, wie man modern so gerne sagt, und immer auf der Überholspur und habe einfach eigentlich immer über meine Ressourcen, über meine Kräfte potenziell gelebt? Dann werde ich potenziell natürlich schneller, wenn die Hormone jetzt biologisch auch noch nachlassen, in eine Erschöpfung rutschen, wie wenn ich, sagen wir mal, ein relativ gemütliches Leben hatte oder ein Leben, wo wir die Anforderungen, die Leistungsanforderungen und die Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen, in einem guten Gleichgewicht hatten. Ja, und deswegen gilt es natürlich dann konkret zu schauen, wie ist mein aktueller Energiestatus, sowohl körperlich, sind wir auch wieder beim Punkt, aber auch psychisch. Ja, weil das sind ja nochmal zweierlei Aspekte. Ne? Wie belastbar bin ich auf der mentalen Ebene und wie belastbar bin ich auf der physischen Ebene, wenn ich rausgehe in den Wald eine Runde laufen? Ne? Reicht es für 3 Kilometer, für 5 oder für 10? Ja, das ist die rein physische Betrachtung. Und dann ist auch immer die Frage, ab einem gewissen Alter, muss ich überhaupt noch diese Höchstleistungen bringen? Muss ich immer meine Energiequalität steigern? Ist das wirklich immer notwendig? Ist das immer sinnvoll? In jungen Jahren will man das, gar keine Frage. Im zunehmenden Alter müssen wir immer überprüfen, um welchen Preis mehr Energiegewinnung tatsächlich stattfindet. Wenn ich das mal ganz kurz nur medizinisch aufschlüsseln darf. Die Energiewährung, die in den Mitochondrien produziert wird, in den Kraftwerken unserer Zellen, die heißt Adenosintriphosphat, ATP. Ja, und die wird gebildet aus Nährstoffen, Glucose zum Beispiel, aus der Nahrung, die wir aufnehmen, und ganz wichtig, aus Sauerstoff, aus der Atmung. Deswegen spielt die Atmung auch in der Energiegewinnung eine so große Rolle. Eine dritte Energiequelle wäre noch Licht. Lassen wir das gerade mal außen vor. Wenn wir jetzt das betrachten und sagen, naja, ich will immer mehr Energie haben, ne, ich will meine Mitochondrien ankurbeln, immer mehr ATP produzieren, dann haben wir ein Problem. Weil im zunehmenden Alter, wenn die Zelle älter wird und ramponierter ist, dann kann sie nicht mehr so viel ATP produzieren. Was wichtig ist, bei jeder Energieproduktion entstehen sogenannte freie Radikale. Diese freien Radikalen, hat jeder schon mal von gehört, ja, sind Moleküle mit einem ungepaarten Elektron. Die führen dazu, dass eine Kettenreaktion stattfindet, die uns vorzeitig altern lässt und verantwortlich ist für ganz viele Erkrankungen, vor allem degenerative Erkrankungen, die typischerweise nach dem Wechsel oder in den Wechseljahren zunehmen und dann postmenopausal häufig eintreten. Was heißt das? Es ist nicht klug, im zunehmenden Alter immer mehr Energie zu produzieren, weil eine ältere Zelle weniger Energie produziert und mehr freie Radikale dafür. Eine junge Zelle produziert mehr Energie und weniger freie Radikale. Deswegen kannst du dem 20-Jährigen sagen, volle Kraft voraus. Ja, produziere mal mehr Energie und dann tun wir alles dafür, um das zu tun. Im hohen Alter ist das ein Bumerang. Das heißt also, du produzierst immer mehr Energie, versuchst alles dafür, dein Feuer wieder anzukurbeln, im Ayurveda würden wir Agni sagen dazu, ne? Damit wir wieder mehr Energie haben. Das große Problem ist dabei, um welchen Preis? Um den Preis von mehr freien Radikalen, und das führt zu einer beschleunigten Alterung. Das heißt, es ist kein kluger Weg, sondern wir müssen lernen, neu mit unserem Energiehaushalt umzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, schön, wow. Genau, danke, das gut zu verstehen. Vielleicht auch so nochmal, als die Verstandesebene mit reinzunehmen, hilft ja auch für viele immer, nochmal in so eine Annahme dann auch reinzukommen einfach. Das ist schön. Und du hast ein ganz wichtiges, anderes Thema auch schon angesprochen, Bewegung. Weil bei Bewegung, auch ganz individuell, ne, auf jeden Fall, geht es ja auch darum, was ist sinnvoll auch zum Balancieren. Also genau, sag du gerne.
Ja, also zunächst einmal gilt es natürlich, wenn wir jetzt diesen Alternsprozess uns anschauen, speziell in den Wechseljahren, nimmt die Muskelmasse ab. Das nennen wir Sarkopenie. Da geht kein Weg dran vorbei. Das beginnt schon ab dem 30. Lebensjahr, aber es nimmt dann eben von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter zu. Das heißt, wir müssen den Muskel aufrechterhalten. Das können wir nur durch Widerstand. Widerstandstraining oder modern sagen wir gerne Krafttraining dazu bedeutet, entweder den eigenen Körper, das eigene Körpergewicht als Widerstand zu nutzen, wenn ich eine Kniebeuge mache, einen Klimmzug, eine Liegestütze oder eine Yoga-Stellung, die kraftvoll ist, kraftorientiert ist. Mhm. Oder ich kann natürlich auch in ein modernes Studio gehen und externe Gewichte heben oder an Maschinen arbeiten. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber eines ist ganz klar, wer gesund altern möchte als Frau, muss die Muskulatur trainieren, dass dieser Abbau, diesem Abbau etwas entgegengesetzt wird. Das Gleiche gilt ja für unser Gehirn, das Gleiche gilt für unser Herz. Das Herz ist auch ein physischer Muskel. Das Gehirn ist kein Muskel, muss aber auch trainiert werden, damit diese synaptischen Verschaltungen aufrechterhalten bleiben und weiterentwickelt werden. Das heißt, Krafttraining ist ganz wichtig. Wenn wir von Bewegung sprechen, sprechen wir ja von vielen Komponenten. Du als Sportwissenschaftlerin kennst das natürlich bestens, die motorischen Grundfähigkeiten, ne? Wir haben auf der einen Seite eben diese Kraftfähigkeit, wir haben die Ausdauerfähigkeit, wir haben die Flexibilität, wir haben die Koordination und wir haben die Schnelligkeit. Ja, das sind 5 motorische Grundfähigkeiten. Und alle 5 lassen nach, leider Gottes. Mhm. Und alle 5 können wir trainieren. Oder zum Beispiel mal im herkömmlichen Sinne betrachtet, ist exzellent im Bereich Flexibilität und Koordination. Das sind die beiden großen Stärken des Yoga und der Asana-Praxis. Kraft, je nach Praxis, da gibt es solche und solche, das kannst du besser beurteilen als ich. Aber die Yoga-Praxis ersetzt jetzt kein Krafttraining der großen Muskeln. Das ist ja auch nicht der Fokus im Yoga.
Ja, ja. Ja,
und deswegen rate ich wirklich jeder Frau, ein Kraftprogramm zu finden. Ich schreibe also in meiner Praxis den Patientinnen, genauso wie sie ein Rezept für irgendwelche Einnahmen bekommen, kriegen die ein Bewegungsrezept. Das heißt, wo wir dann ganz konkret schauen, welche Bewegungsanteile wollen wir stärker aktivieren? Wo fehlt etwas? Ja. Und da kann Krafttraining eben eine große Rolle spielen. Da kann dann auch Ausdauertraining, wenn wir eher Herz-Kreislauf-Themen haben, wenn wir Stoffwechselprobleme haben, der Glukosespiegel auf einmal steigt und wir haben eine Diabetes-Tendenz oder die Fettstoffwechselparameter nicht gut sind oder der Blutdruck steigt, dann ist natürlich Ausdauersport grandios. Also so wie du das im Prinzip machst, du bist ja auch Läuferin und liebst es, Fahrrad zu fahren und zu laufen, nebst deiner Yoga-Praxis.
Ja.
Das ist genau das Richtige, so zu agieren, weil was Besseres kannst du nicht tun. Und ich noch einen Satz, wenn ich den ergänzen darf. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich habe ja jahrelang Ernährungsberatungen auch gegeben. Das ist mittlerweile bei mir total in den Hintergrund getreten. Ich betrachte die Ernährung, schaue mir Ernährungsfehler an und korrigiere die natürlich in der Sprechstunde. Das ist ja klar, weil die Ernährung nach wie vor sehr wichtig ist. Aber wenn ich eines gelernt habe in fast 30 Praxisjahren, ist, dass die Ernährung völlig überbewertet wird. Aus das meiner Sicht ist Bewegung... Ist Bewegung
auch mein Punkt.
Viel wichtiger wie die Ernährung. Ich will jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Ne? Seban hat ja beides drin.
Ne? Das meinen wir nicht, genau.
Aber wirklich, du kannst mit Bewegung so viele Ernährungsfehler kompensieren. Du kannst aber mit einer guten Ernährung niemals Bewegungsmangel kompensieren.
Schön.
Oder auch falsche Bewegung.
Ja.
Und deswegen wirklich Bewegung gepaart mit Atmung. Deswegen ist Yoga so grandios in dem Zusammenhang. Ne?
Also ja,
ist wirklich jeder Frau zu empfehlen. Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, welche nervliche Wirkung, welche psychologische Wirkung diese Praxis auch hat und wie wir auch hormonelle Auswirkungen messen können. Ja, das würde jetzt sehr weit führen, das wäre sozusagen ein eigenes Wochenendseminar.
Ja, genau.
Auswirkungen Bewegungsformen. Ne? Aber ich will das nur ganz knapp halten. Ne? Wir haben massive Auswirkungen natürlich auf die hormonelle Balance und zwar auf alle 3 Hormonachsen, von denen ich eingangs kurz sprach. Auf die Schilddrüsenhormone, auf die Sexualhormone und auf die Stresshormone, Cortisol, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Mhm. Ja,
können wir massiv beeinflussen.
Ja.
Und wenn wir die 3 durch Bewegung verbessern, dann haben die gegenseitig eine positive Beeinflussung. Dann stören die sich nicht ständig gegenseitig, was wir ganz oft erleben bei Frauen Ü50, sondern dann unterstützen die sich.
Ja.
Und das ist großartig.
Oh, schön. Das freut mich gerade alles sehr, was du gesagt hast. Und lustigerweise, so bin ich auch damals zu dir gekommen. Ich hatte dich auf einem Symposium gesehen
Ja.
Und du hast das da auch schon gesagt, dass du aus deiner Praxiserfahrung, also ich hoffe, ich zitiere dich richtig, gesagt hast, dass das Mindset und wirklich auch eine gesunde Psyche der Ernährung wirklich viel übergeordneter ist. Und da habe ich damals gedacht, das spricht mir so aus dem Herzen, das war auch mein Ergebnis dieser ersten 15 Jahre Wegstrecke da im Unterwegssein mit den vielen Menschen. Weil das kennen auch alle, glaube ich, ne? Auch im Urlaub oder so, wenn man entspannt ist, da gehen ganz viele Sachen,
Ja.
die sonst vielleicht im Alltag gar nicht funktionieren, und den Unterschied macht immer das Nervensystem oder das Stresslevel, also zu einem hohen Teil einfach.
Om mit Alltag für deine Balance.
Und
Absolut.
da ist immer natürlich direkt auch beim Atem, also es gibt ja keinen Parameter in unserem Körper, der so direkt auf das vegetative Nervensystem wirkt wie unser Atem. Und das ist halt auch nochmal so ein großes, großes Geschenk, finde ich, für jede Lebensphase, aber auch für die Wechseljahre, was
Ja.
Yoga und Ayurveda ja auch total vereint bereithalten. Also die Yoga-Praxis ist ja auch sozusagen auch nur das Angebot, was Ayurveda sozusagen gibt, im schönsten Sinne, für die
Ja.
Praxis, genau, für
Ja,
die
unbedingt.
psychomentale
Also,
Praxis.
ja, du hast das Thema schon erwähnt, ne? Also die Atmung kann man ja auch erstmal physisch betrachten. Das heißt, das vegetative Nervensystem wird enorm balanciert, weil gerade in den Wechseljahren Frauen das Problem haben, dass der Sympathikus, ne, also dieses Gaspedal in unserem Nervensystem, leider Gottes überhand nimmt und dadurch auch in diesen Kampfmodus geht, Kampf-Flucht-Modus, in diese innere Anspannung. Daraus entstehen ganz viele Probleme, Bluthochdruck, Herzrasen. Viele Frauen haben in dieser Zeit ja auch mit Herzrhythmusproblematiken zu tun, innere Anspannung, muskuläre Anspannung, ne, als müssten wir vom Säbelzahntiger fliehen
Ja,
oder in
da
den Kampf
hängt
gehen.
auch die Reizbarkeit dran, oder? Sicherlich,
Total,
also.
total. Und die Atmung kann genau diesen Gegenspieler aktivieren. Weil es ist nicht so wahnsinnig klug, immer wenn wir diese Anspannung haben und diese innere Unruhe verspüren, zu sagen, ich muss mich beruhigen mit irgendwelchen sedierenden Maßnahmen. Ob das jetzt irgendwelche Shavasana-Praxis ist oder ob das irgendeine Schlafförderung ist oder du schluckst am Ende Baldrian, Ashwagandha oder was auch immer.
Ja,
Das kann man mal
wie
vorübergehend machen, das ist aber nicht die Lösung. Sondern die Lösung ist, den Gegenspieler zu aktivieren. Das ist die Lösung. Das heißt, den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, der lässt sich alleine durch ein vertieftes Ausatmen sofort aktivieren. Durch eine Pause am Ende des Ausatmens, ja, länger aus als einatmen, tiefe Bauchatmung. Die Bauchatmung aktiviert den Parasympathikus, die Brustatmung aktiviert den Sympathikus, erzeugt wieder mehr Spannung. Ja, das kennen alle Yoga-Affinen hier unter uns. Aber man muss es eben auch machen.
Ja.
Und nicht nur dienstags und donnerstags im Kurs von 20 bis 21:30 Uhr, sondern immer wieder sich daran erinnern. Ja, während wir zwei hier miteinander reden, können wir jetzt nicht unbedingt parasympathisch atmen,
Beim
weil ich ja die
Sprechen
ganze Zeit lang am
nicht.
Reden bin. Ich habe ja beim
Genau.
Sprechatmen. Der ist jetzt nicht wahnsinnig balancierend für unser Nervensystem. Aber wenn ich dir zuhöre für einen Moment oder umgekehrt, kann ich für einen Moment gerade wieder in diese Atmung eintauchen. Und das Tolle
Ja.
ist, das dauert nicht lange. Also ich führe bei mir in der Praxis zum Beispiel Herzratenvariabilitätsmessungen schon seit 15 Jahren, über 20 Jahren schon durch, wo wir EKG ansetzen und dann uns das genau anschauen, wie die Atmung den Herzrhythmus beeinflusst. Und das Spannende daran ist, es dauert keine 60 Sekunden, dann siehst du es direkt.
Ja, das kenne ich
Keine
auch.
60
Das ist
Sekunden, das heißt, worüber reden wir? Du brauchst nicht eine Stunde Atemzeit.
beeindruckend. Ja,
Ach,
genau.
lieber 20 Mal am Tag 60 Sekunden, 90 Sekunden, von mir aus 3 Minuten, 5 Minuten und du hast sofort eine Balance kreiert und da
Ja.
kannst du eine Menge Geld für Therapien sparen. Na, nicht
Ja, oh
alle,
ja.
schon klar, es gibt natürlich Fälle, wo wir wirklich auch psychotherapeutisch intervenieren müssen, aber das ist Prävention, über die wir ja heute mehr reden,
Ja.
wie ich wirklich gesund altern kann und
Ja.
wie die Wechseljahre gut durchlaufen werden können.
Ja, es ist so schön, und auch, weil auch ja am Atem hängt ja auch wieder das Verdauungssystem dran,
Ja.
unser Immunsystem um die Ecke, das Hormonsystem. Also da haben wir sozusagen ja darüber einen positiven Einfluss auf so viele andere Parameter, genauso auch natürlich auf unsere psychische Stabilität
Ja.
über auch das Nervensystem. Also das ist wirklich schön. Und ich finde es auch schön, also zwar auch, ich würde auch noch mal sagen, das kennen, glaube ich, auch die meisten, aber auch, ich bin ja die letzten, kann man auch schon so sagen, die letzten 15 Jahre eigentlich fast ausschließlich in der Yoga-Therapie unterwegs. Und der therapeutische Ansatz an Yoga ist, also der ist ja auch auf allen Ebenen der Koshas, also auch über Körper, Atem, Mind, tiefergehend, Unterbewusstsein, Vijnana Maya Kosha, und auch Ananda Maya Kosha ist dann die spirituelle Dimension, wenn man es so aufdröseln möchte. Aber der Ansatz der Yoga-Therapie ist immer in höchstem Maße auch eine kraftvolle Yoga-Praxis zum einen. Also, dass man wirklich über die Muskulatur arbeitet und der Atem eben auch ganz zentral ist, um aber dann auch den Switch zu haben oder auf die anderen Parameter nochmal mehr auch zu kommen. Also der Trend ist so ein bisschen, ja, mir kommt es manchmal so vor, ich weiß nicht, ich bin aber auch sehr immer drin in der Yoga-Bubble, dass der Trend sehr auch im Yoga ist und man macht sanft, sanft, sanft. Und also auch da schließt sich auch nochmal so ein bisschen zu dem, was du vorhin auch gesagt hast. Also es ist immer auch dieses, dass man sich anstrengt oder auch eine gesunde Disziplin hat, wirklich auch in der Anstrengung, sich Reizen auszusetzen, auch über den Körper und beim Atem eben auch so wunderbar. Also man muss es einfach dann auch machen. Und wir sind, also Omids Alltag, ich plädiere ja immer dafür, das in kleinen Häppchen in den Alltag zu bauen und dann aber auch die Disziplin zu haben, das zu machen. Und ich finde auch gerade die Atempraxis, Pranayama-Praxis im weitesten Sinne, da gibt es ja auch ganz viele Richtungen jetzt auch. Also ich denke immer, wenn man wirklich wüsste, was da für ein Potenzial drin steckt, alleine im Atem, in der Atempraxis, das ist verrückt. Also es hätte wahrscheinlich noch in ganz vielen anderen Bereichen Einzug. Also auch in der, also direkt in der Therapie ist es ja auch viel schon drin, also gar nicht nur präventiv. Ja. Also das ist wirklich, möchte ich nochmal hier unbedingt einmal nochmal gerne hervorheben, was wir wirklich über den Atem beeinflussen können, ist erstaunlich. Das ist wie so ein, wirklich wie ein kleines Wundermittel, muss man so sagen.
Absolut, absolut. Ne? Und das ist sozusagen die, ich sage mal, somatopsychische Achse, die wir da auch nutzen können. Über die Bewegung, über die Körperhaltung, über die Atmung eine starke Auswirkung zu haben auf unser psychisches Befinden und auf unseren Geist.
Ja.
Und dann haben wir die Möglichkeit, direkt im Geist anzusetzen. Ja, es gibt ja beide Richtungen. Ne? Die somatopsychische, die kann jeder sofort aktivieren. Und wer bereit ist, kann eben auch die psychosomatische Achse mit einbeziehen. Und das spielt in den Wechseljahren der Frau natürlich eine große Rolle, weil viele Frauen kennen das, mit Anfang 50 beispielsweise Kinder aus dem Haus gehen. Das Empty-Nest-Syndrom, wie man so schön sagt. Ne? Das Nest ist auf einmal leer. Ja. Na, auf einmal gibt es eine völlig neue Lebensgrundlage, eine neue Lebenssituation. Vielleicht hat man einige Jahre ausgesetzt in der beruflichen Aktivität oder Teilzeit gearbeitet, möchte jetzt nochmal durchstarten. Es kommen Sinnfragen auf einmal auf. Mhm. Ja, und diese Sinnfragen, die sind sehr, sehr wichtig, denn gerade in den Wechseljahren diese Frage nach meinem persönlichen Lebenssinn zu stellen, die sollten wir nicht außen vor lassen. Also the meaning of life, wie man so schön sagt. Die Bedeutung meines Lebens. Wie möchte ich altern? Was soll im Mittelpunkt meines Lebens stehen? Und ich arbeite da in dem Zusammenhang sehr, sehr gerne mit einer Formel wieder, einer vierfachen Formel, die, je nachdem, wie man es dann formuliert, CEMP oder CEMP oder wie auch immer heißt, also C-E-M-P. Das kommt alles aus dem Englischen, deswegen sind die Begriffe aus dem Englischen übertragen. Das C steht für die Kohärenz, für Coherence. Na, das ist in der Salutogenese-Lehre ein ganz, ganz wichtiger Begriff, also der Frage, wie wir eigentlich gesunden, wie wir mehr Gesundheit in unserem Leben entwickeln. Und da spielt die Kohärenz, das Kohärenzgefühl eine ganz wichtige Rolle. Das ist so ein tiefes Gefühl von einem inneren Vertrauen, dass das, was gerade in meinem Leben geschieht, einem Sinn folgt. Dass ich die Ressourcen habe, um diese Anforderungen zu bewältigen und dass es sich auch lohnt, die Herausforderungen anzunehmen. Das alles steckt in dieser Welt der Kohärenz. Das ist das C. Das E steht für Experiencing. Und zwar das Direkte, das Awareness oder das achtsame Experiencing. Also wirklich in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen. Dankbar zu sein für jede Tasse Kaffee, für jeden Tee, den wir genießen dürfen. Für das Erwachen am Morgen, für den Sonnenuntergang oder den Mondaufgang. Ja, also in diesem gegenwärtigen Moment zu sein. Und nicht immer große Ergebnisse zu erwarten und zu erhoffen, um zufriedengestellt zu werden, sondern wirklich in diesen Moment der direkten, unmittelbaren Erfahrung zu kommen. Das ist dieser Bereich von E, von Experiencing. Dann haben wir einen Bereich des M's. Das ist etwas, was mir ganz am Herzen liegt. Wer sich dafür interessiert hat, ist gerade jetzt vor einer Woche, habe ich auf meinem YouTube-Kanal dazu ein Video veröffentlicht zum Thema Mattering. The Psychology of Mattering ist eine ganz große Psychologie mittlerweile, die eigentlich ursprünglich aus der buddhistischen Lehre kommt, aber dann später weiterentwickelt wurde. Also die Frage, bin ich bedeutsam? werde ich noch gebraucht? Das ist eine ganz wichtige Frage im Alternsprozess. Und gerade Frauen, die jetzt in den Wechseljahren sind, die haben dort oft das Gefühl von Mängeln, oft das Gefühl, keiner schaut mehr nach mir, keiner interessiert sich eigentlich wirklich für mich. Natürlich kann ich überall hingehen und kann mit Uschi irgendwie Kaffee trinken gehen und kann dies und jenes machen. Ja, aber interessiert sich wirklich die Gegenüber oder der Gegenüber oder die Welt gegenüber wirklich für mich? Werde ich wirklich noch gebraucht? Und in welchen Bereichen werde ich gebraucht? Wo kann ich mich wirklich einbringen? Weil wenn wir das Gefühl nicht mehr haben, gebraucht zu werden, dann können wir so viel Yoga praktizieren auf der Matte oder atmen oder was auch immer, dann haben wir ein massives Problem. Ja, weil das können wir durch kein Kraut der Welt, durch keine Ernährung der Welt und durch keine Praxis der Welt ersetzen, sondern das können wir nur in unserem Geist selber klären. Ja, das ist sozusagen das M. Und das P steht dann tatsächlich für den tieferen Sinn, also für Purpose. Ja, mittlerweile auch ein Begriff, der vielfältig Verwendung findet. Ja. Mhm. Und dieses Purpose-Prinzip steht eben für meinen persönlichen Lebenssinn. Wofür möchte ich eigentlich, dass mein Leben irgendwann mal gestanden hat, wenn ich eines Tages diese Welt verlasse? Und was soll im Mittelpunkt meiner Aktivitäten jetzt in den nächsten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten stehen? Welche Wünsche habe ich? Welche Bedürfnisse habe ich? Welche Ziele möchte ich noch verfolgen? Und vielleicht sogar, welche Vision habe ich für mein Leben? Das alles steckt in der Idee von Purpose. Und wenn wir diese vier Punkte von Kohärenz, von dieser Experiencing, also diesem gegenwärtigen Wahrnehmen, diese Erfahrung im gegenwärtigen Moment, dann das Mattering, die Bedeutsamkeit und der Lebenssinn. Wenn wir das miteinander verknüpfen, dann entsteht dieses Meaning of Life und dann kann uns im Prinzip kein körperliches Symptom, so unangenehm es noch sein mag, so umhauen, weil wir es alles relativieren. Und wenn auf einmal wir merken, es gibt was viel Größeres in meinem Leben als nur die etwas trockenere Haut oder die etwas geringere Energie oder eine vaginale Trockenheit und damit ein Libidoverlust oder dergleichen. Ne? Ja, das ist alles nicht schön. Und da kann man ja auch alles für alles etwas Gutes tun. Aber es wird auf einmal kontextualisiert. Mhm. Ne? Das heißt, es kriegt eine neue Dynamik, eine neue Bedeutung. Und das führt natürlich zu einem ganz anderen Alternsprozess.
Ja, ja, ist ganz schön. Also das, ja, wunderschön. Das ist wahrscheinlich auch so der wichtigste Dreh- und Angelpunkt in jedem Alter vielleicht auch sogar, ne? Aber es wird dann später nochmal bedeutender vielleicht. Oder nochmal auch klar, also wenn Kinder da sind sowieso, da ist ja die größte Zäsur wahrscheinlich mit dem Ausziehen. Wenn man ohne Kinder lebt, ist es vielleicht nochmal, was das angeht, ein bisschen leichter. Und trotzdem, so erlebe ich das auch ganz viel bei den vielen Frauen, die ich begleiten darf oder auch so im Freundinnenkreis. Und dass ja auch wirklich teilweise sowieso die Prioritäten und Werte sich auch wirklich verändern. Und also Wertesysteme, eigene, das ist sicherlich auch mit einem ganz, ganz großer Punkt, der ja auch so einen Wechsel auch manchmal in der Beziehungs- oder Paarqualität hervorführt. Unbedingt. Oder auch Konflikte, je nachdem, wo der Partner da gerade unterwegs ist.
Wir sollten da sicherlich nochmal drauf eingehen, weil es auch unheimlich wichtig ist. Ne? Mhm. Alle psychologischen Studien bestätigen, dass soziale Beziehungen wirklich für die psychische Gesundheit und für gesundes Altern von überragender Bedeutung sind. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber, es ist eine Frage der Qualität der Beziehungen. Es ist nicht eine Frage der Quantität. Also einfach nur scheinbar nicht alleine zu sein und physisch irgendwas bei sich zu haben, das ist noch nicht unbedingt nützlich und nicht unbedingt wirklich gesundheitsfördernd und Wohlbefinden steigernd. Also manchmal ist es dann der Hund, die Katze oder die Pflanzen, die man im Garten hat, sind manchmal glückbringender wie die Mitmenschen, mit denen wir uns umgeben. Es hat also ganz stark auch damit zu tun, wenn wir genau diesen neuen Wertekanon eben anschauen und unser Meaning of Life unter die Lupe nehmen, dann stellt sich ja auch die Frage, was ist denn das Meaning of Life meines Partners? Und wir haben beispielsweise in den letzten Jahren einen Anstieg zu verzeichnen der Menschen Ü50 im Hinblick auf Partnerschaften, die getrennt werden, im Hinblick auf Ehen, die geschieden werden. Früher war das so, eigentlich die ersten Jahre, man hat ja oft immer von verflixten 7 Jahren geredet, das ist ein bisschen Märchen, aber tatsächlich die ersten Jahre waren immer die Probenjahre sozusagen und da ist halt manchmal in die Brüche gegangen, manchmal auch nicht. Aber wenn man dann eben 15 Jahre verheiratet war, mal als Beispiel, dann war das eigentlich zeitlebensbestand haltend.
Stimmt.
Das hat sich verändert. Mhm. Und der Grund dahinter ist natürlich nachvollziehbar, weil wir viel mehr dieses Meaning of Life auch betrachten. Mhm. Und es kann natürlich sein, dass der Weg, den die Frau geht, nicht mehr der Weg ist, den der Mann geht. Vielleicht schon lange Zeit gar nicht war, aber man hat es einfach nicht hinterfragt. Nun kommt eine neue Lebensphase, eine neue Biologie im eigenen Körper, eine neue Situation im eigenen Geist und äußerliche Bedingungen. Kinder aus dem Haus, vielleicht jetzt wieder mehr arbeiten oder was Neues arbeiten, eine neue Ausbildung machen. Und dann kommen die zu dir in die Ausbildung oder zu uns in die Ausbildung und wollen jetzt verschiedene Dinge nochmal wirklich wissen und neu starten sozusagen. Und das kann eben damit einhergehen, sollte auch mit der Prüfung einhergehen der sozialen Beziehungen. Welche der sozialen Beziehungen sind wirklich noch, ich sage mal, es klingt jetzt ein bisschen drastisch, zielführend? Welche der sozialen Beziehungen sind wirklich wohltuend? Wer interessiert sich wirklich für mich? Oder wer hat immer noch irgendwelche vorgefertigten Meinungen von vor 20, 30 Jahren, wer ich mal war? Ich bin nicht der Ralf, der vor 20 oder 30 Jahren vielleicht dies oder jenes getan hat oder den du damals kennengelernt hast, sondern ich habe mich weiterentwickelt, Gott sei Dank, und verändere mich natürlich, genauso wie du auch. Und dann müssen wir schauen, passen wir wirklich zusammen? Sind wir eine Wertegemeinschaft vielleicht sogar? Und gerade in Partnerschaften spielt das natürlich eine große, große Rolle. Und wenn man dann eben feststellt, okay, wir haben völlig unterschiedliche Lebensentwürfe, völlig unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche für die kommenden Jahre, dann kann es manchmal auch klug sein, im Frieden, in Freundschaft, in Dankbarkeit an vergangene Jahre, einfach zu sagen, lass uns getrennte Wege künftig gehen. Und umgekehrt, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man ja auch gerade wieder eine Entfremdung, die oft stattfindet in diesen Jahren, in Partnerschaften, wieder zusammenführen. Ja, wo man auf einmal merkt, ja, das sind eigentlich Gemeinsamkeiten, die haben wir einfach so vernachlässigt. Ja, und die führen uns jetzt gerade wieder zusammen. Und auf einmal bekommt eine Partnerschaft eine ganz neue Dynamik, und etwas sehr Schönes, was dann vielleicht traumhafterweise bis zum Lebensende halten darf.
Schön. Ja, ist schön. Und auch da, ne, also da sehe ich jetzt auch gerade, wenn ich die so ein Paar in dem Alter vor mir sehe, was so ganz liebevoll miteinander auch ist und sich gegenseitig sieht, sehe ich auch immer so eine Gelassenheit, die das ja auch mitbringt. Ne? Das ist vielleicht eine schöne Chance auch, sich dann wieder neu zu begegnen auch und zu sagen, es muss ja nicht immer die Trennung dann da passieren, sondern man kann ja auch, also manchmal ja, manchmal ganz wichtig, und man kann auch gleichzeitig aber auch gucken, ob man vielleicht nicht da neue Gemeinsamkeiten wieder entdeckt, weil sich ja beide weiterentwickeln, im besten Fall. Und auch umgedreht, ne, vielleicht auch, wenn wir den Männer-Podcast machen, ich habe das auch im Freundeskreis, also es kann auch umgedreht funktionieren oder passieren, wenn so ein Manager auf einmal dann als Yoga-Lehrer größere Erfüllung findet ab einem gewissen Alter und die Frau steht daneben und denkt sich, wie, was ist jetzt hier los? mir war das immer wichtig, unser großes Haus und was weiß ich, der Reichtum und 3 Autos oder wie auch immer, um mal hier alle Klischees zu bedienen. Also das ist spannend. Also das geht natürlich auch in beide Richtungen. Ne? Das ist von den Frauen auch gar nicht immer gewünscht. Ich finde, da sollten auch gerade, ich darf das glaube ich sagen, als Frau sollten wir Frauen auch immer mal gut hingucken, wo wir da vielleicht auch drin hängen oder festhalten. Und das, was ja oft, also so erlebe ich das, finde ich auch medial, gerade auch in Yoga-Kreisen oder so ganz viel immer, geht es ja immer so um die Frau und dass die Frau gesehen wird und auch mit ihrer Veränderung. Und das finde ich auch ganz wichtig und ganz toll und ganz gut. Und gleichzeitig würde ich hier gerne auch mal große Empathie für die Männer erzeugen wollen. Wir kommen noch dazu in der gemeinsamen Folge, aber das ist auch, also liebe Frauen, geht auch mit euren Männern so um, wie mit euch gerne umgegangen werden soll.
Das ist für beide Geschlechter eine Herausforderung, diese Wechseljahre. Ja. Ne? Bei Männern sagt man oft, es ist noch ein paar Jahre länger ausgedehnt, aber wenn ich jetzt schon von 20 Jahren Wechseljahren der Frau gesprochen habe, viel länger sind sie beim Mann auch nicht. Ne? Also das ist etwa vergleichbar. Ne? Und wir haben dort auch biologische Veränderungen, oft das Testosteron, was abfällt, aber das ist nicht die einzige. Wir werden sicherlich darüber sprechen. Große psychische Veränderungen auch. Und je nachdem, welche Konstellation gegeben ist, man kann es ja nicht pauschalisieren, ne? Weil heutzutage gibt es ja verschiedene auch Varianten und verschiedene Rollen, die die Einzelnen einnehmen können.
Und aber eigentlich ganz vom Alter her, ne? Entschuldigung, also auch vom Alter her, wo man sich da begegnet sozusagen. Absolut. Ist man gleich alt oder... gibt ja auch alles an Möglichkeiten.
Ja, und gerade auch im zunehmenden Alter ist es sehr, sehr wichtig, dass man für die Gemeinsamkeit, für die gemeinsame Partnerschaft wirklich auch etwas aktiv tut. Na, also wirklich auch dem anderen eine Aufmerksamkeit entgegenbringt. Das haben wir ganz oft in Paaren, dass man irgendwie Selbstverständlichkeiten definiert. Nichts ist selbstverständlich. Richtig. Oder zum Beispiel, wenn es auch um den langsamen Abbau an Attraktivität geht. Es ist natürlich klar, dass wir nicht so knackig sind mit 50, 60, wie wir mal mit 20 waren. Das heißt, da werden wir auch nicht übereinander mehr herfallen, wie wir vielleicht mal mit 20 übereinander hergefallen sind. Und die gute Botschaft lautet, das müssen wir auch gar nicht.
Ja.
Aber auch eine wichtige Botschaft lautet, wenn Frau und oder Mann sich gehen lassen und am Ende einfach relativ ungepflegt der Natur ihren Lauf lassen, einfach sagen, naja, ich kann auch einfach in gemütlicher Joggingkleidung von morgens bis abends herumlaufen und es muss jetzt auch keine Zähne mal heute geputzt sein oder ich muss jetzt auch gerade mich nicht geduscht haben oder dies und jenes. Das kann man ja alles mal machen. Wir alle haben ja so Tage, wo wir sagen, das ist total angenehm mal. Aber es gibt ja manche, zu denen wird das der Alltag. Mhm. Wo dann Männer zu mir kommen und sagen, ich habe meine Frau seit Jahren nicht mehr einfach attraktiv erlebt. Und Frauen kommen und sagen, boah, der Mann, der ist irgendwie langsam eklig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dem nackt oder intim nochmal zu begegnen.
Ja.
Ja, und da sage ich dann immer beiden Geschlechtern wirklich, wir müssen alle was dafür tun. Mhm. Weil wir werden von Natur aus jetzt nicht attraktiver, bezogen jetzt auf physische Attribute.
Ja, genau.
Ja, wir werden vielleicht attraktiver als Mensch, ne? Und mit unserer Einstellung. Aber auch dafür müssen wir etwas tun. Das ist alles kein Selbstläufer.
Ja.
Das bedeutet, auch wenn wir für uns selber eine größere Zufriedenheit entwickeln wollen und eine gesündere Partnerschaft, bessere Beziehungen, auch zu unseren Eltern, auch zu den Kindern oder zu anderen, ich sag mal, Weggefährten, dann müssen wir etwas dafür tun. Das ist ganz wichtig. Also dieses aktive Handeln auch immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und nicht einfach den Natur ihren Lauf zu lassen.
Om meets Alltag. Inspiration.
Und dann kann jeder selber entscheiden. Ne? Die eine Frau sagt, nein, ich lasse der Natur ihren Lauf, ich will ergrauen. Die andere sagt, nö, bis ich 70 bin, will ich schwarze Haare haben. Ich habe immer schwarze Haare gehabt, dann bleibt das so. Auch da nicht in die Bewertung zu gehen. Mhm. Ne? Die eine Frau sagt, ich finde Falten oder die Entwicklung einfach der Schwerkraft, die nach unten zieht, finde ich vollkommen in Ordnung und vollkommen schön, weil in jedes Menschengesicht steht seine Geschichte, wie es so schön heißt.
Ja,
ne? Total spannend. Und andere sagen, nö, die Gefalte gefällt mir nicht. Hier gehe ich zur Dermatologin oder zur plastischen Chirurgin und lass die unterspritzen. So what?
Ja, finde ich auch.
Das eine ist nicht richtig, das andere ist nicht falsch, das eine ist nicht gut, das andere ist nicht schlecht. Es muss nur zu dir passen.
Ja.
Und nicht aus einem äußeren Zwang heraus, weil du sagst, naja, ich habe hier eine Frauengemeinschaft, da sind die alle unterspritzt. Dann muss ich jetzt auch spritzen. Ne?
Ja,
sondern du spritzt, wenn du spritzen möchtest und wenn du sagst, nein, ich brauche das nicht, ich möchte das nicht, das ist für mich nicht selbstwertstiftend sozusagen, dann musst du es auch nicht.
Ja, ich finde.
Also ganz frei damit umzugehen.
Ja,
das gilt auch für alle Interventionen. Wir haben jetzt gar nicht über das Thema Hormonintervention und hormonelle Substitution gesprochen.
Ja.
Das ist die gleiche Thematik. Wir können es einmal rein medizinisch sehen, wo wir sagen, okay, ich hatte gestern eine Patientin zum Beispiel, die Anfang 50 ist, 52, und hat jetzt schon die Osteoporose-Diagnose bekommen.
Mm.
Ja, natürlich habe ich ihr sofort bioidentisches Estradiol empfohlen, weil wir einfach wissen, dass das die Osteoporose am wirksamsten behandeln kann, wenn sie nicht in die Bisphosphonat-Therapie sofort eintauchen will. Ja, das heißt also, die ist ja nicht kein Zuckerschlecken. Ne? Also, um mal ein Beispiel zu geben.
Ja.
Aber wenn es um den Alternsprozess geht, ne, dann haben wir die gleiche Thematik mit den Hormonen. Die einen lehnen das ab und haben dann so eine Haltung, nee, Hormone darf man nicht geben, das ist sozusagen unnatürlich.
Mhm.
Und die anderen sagen, naja, wenn du die Hormone nicht nimmst, dann wirst du kein gutes Altern und auch kein attraktives Altern erleben.
Ja.
Dann wirst du eher das defizitäre Altern erleben.
Ja.
Weder noch stimmt,
sondern
es muss individuell passen. Und für die eine ist das total hilfreich und sinnvoll und für die anderen ist es eben nicht stimmig.
Ja, oh, das finde ich schön, dass du auch was ganz, ganz Wichtiges gesagt, was mir sehr immer aus dem Herzen spricht, da wirklich auch Toleranz zu üben, auch außerhalb seiner, vielleicht auch, weiß gar nicht, wie man sagen soll, Komfortzone, wo man sich bewegt oder vielleicht auch in den Welten, wo man sich bewegt, da gibt es ja dann auch immer so bestimmte Do's and Don'ts oder sowas, dass man da wirklich einfach ganz wichtig sich erlauben, unbedingt sollte, da tolerant zu schauen und auch jeden Mensch da zu sehen in seiner Individualität und auch so ein gutes Maß, finde ich, ist es für mich auch immer, dass man da für sich selber vielleicht ein gutes Maß findet und wirklich auch die Freiheit hat zu sagen, hey, diese eine doofe Falte hier oben, die nervt mich so ab. Mit der mache ich jetzt was, ohne dann gleich irgendwie hier so ein Yoga-Hustle von anderen Leuten da irgendwie auf sich zu ziehen. So, wie geht das? Und du bist doch so und so und so. Also ja, genau. Das finde ich schön.
Wunderschön. Botox ist nicht unyogisch, wenn man das für einzelne Fälle mal einsetzt, sondern das lässt sich alles mit allem verbinden. Das muss nur zu dir persönlich passen, zu deiner Rolle passen. Ist ja auch eine ganz starke Rollenfrage. Ne? Ich habe viele Unternehmerinnen zum Beispiel auch, die bei mir in der Praxis sind und die einfach sagen, okay, zwischen 50 und 60 ist jetzt meine Höchstphase, meine Blütephase. Ich habe jetzt Erfahrung gesammelt, ich habe jetzt Know-how, ich kann jetzt wirklich durchstarten, habe ganz viele Möglichkeiten, bin auch nicht mehr zurückgehalten, weil ich doch sehr viele familiäre Verpflichtungen noch zu erfüllen habe. Und ich muss gut aussehen. Ich muss hier eine Performance liefern. Ich stehe auf Bühnen. Ich unterrichte andere und, und. Na, dann haben wir vielleicht eine andere Herausforderung und auch andere Kriterien, die dann zu erfüllen sind. Wie jemand, die sagt, ich kann für mich selber einfach meinen Lebensabend genießen. Mein Mann ist in einem vorzeitigen Ruhestand und wir wandern jetzt aus auf die Kanarischen Inseln und haben dort eine schöne Zeit und bauen unser eigenes Gemüse an. Mhm. Das ist eine völlig andere Lebensgrundlage. Und deswegen glaube ich auch ganz wichtig, das immer mit den jeweiligen Rollen, die wir noch einnehmen, zu verbinden. Und das vielleicht auch noch als wichtigen Gedanken mit einzubringen, diese Idee des lebenslangen Lernens und des lebenslangen aktiv bleiben. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nicht nur für die Wechseljahre, sondern grundsätzlich für gesundes Alter. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren immer mehr Menschen erleben, die mehrere Berufe bis ins hohe Alter noch erlernen. Also diese Idee ist ja längst überholt, aber weil manche hängen immer noch in den alten Mustern, dass man sagt, ich habe nach der Schule eine Ausbildung, ein Studium, vielleicht noch irgendetwas Zweites gelernt und dann habe ich irgendwann ausgelernt. Also dieses Wort sollten wir komplett eliminieren aus unserem Wortschatz. Wir haben nie ausgelernt, sondern wirklich weiterzugehen. Ja, ne? So wie du bei dir beispielsweise gerade auch für die reiferen Frauen auch die Möglichkeit bietest, eine Yogalehrerausbildung zu machen. Oder wir sind zum Beispiel in diesem ganzen Longevity-Thema, ist ja momentan ein großer Hype, ne? Wir nennen es lieber Well-Aging, es geht um gesundes Altern, haben wir genauso eine Ausbildung definiert, ja, zum Holistic Longevity Coach. Das bieten wir speziell für Frauen, sind meistens Frauen, also aktuell waren es eigentlich sogar nur Frauen in der Ausbildungsgruppe. Ja,
habe ich gehört,
genau. Hast du gehört, genau. Manche dann erteilen wir sehen bei uns in der Ausbildung. Richtig. Und die sind viele davon, oder die meisten davon, Ü50, zumindest Ü40, also da haben wir keine 20-Jährige drin. Ne? Und die Älteste war, glaube ich, 76 oder so etwas. Mhm. Was eine tolle Möglichkeit zu sagen, ich gehe hier wirklich in etwas hinein, was für mich nochmal eine Perspektive für die Zukunft bietet.
Ja.
Weil in so einem Bereich kann man eben als 70-Jährige noch eine Menge geben. Als 50-Jährige sowieso, als 60-Jährige, aber eben auch im höheren Alter. Also ich will damit einfach nur sagen, die Uhr läuft nicht ab. Ne? Diese Sanduhr läuft dauerhaft, bis wir irgendwann mal diesen Körper verlassen. Aber ansonsten läuft sie dauerhaft, da ist immer noch genug Sand drin. Ja? Und wir wissen eindeutig aus allen Studien heraus, dass eben dieses lebenslange Lernen sich wieder neue Themen aneignen, die mit den eigenen Werten dann sehr viel mehr in Verbindung stehen sollten wie als 20-Jährige. Da guckst du halt, womit verdiene ich das beste Geld oder womit habe ich den schnellsten Erfolg. Das sind andere Werte. Ne? Aber gerade im höheren Alter dann mit den persönlichen Werten in Einklang zu bringen, ist was ganz Großartiges.
Ja, ist schön. Ja. Ah, schön. Ja, wunderschön. Das wird ja, glaube ich, auch ein guter Punkt sein zum Runden. Aber ich habe noch eine Frage, wo ich weiß, dass die viele Frauen angeht. Aber Ralf, du hast die Uhr im Blick.
Ja, ja, alles gut.
Hast du? Gut. Ja, ja, schön. Weil ich wollte, wo wir vorhin auch so schön, also wunderschön, jetzt was du gesagt hast, das ist so wertvoll, finde ich. Und auch, ich habe das ganz viel auch gerade im Freundeskreis, gute Freundin von mir, die geht jetzt auf die 70, die hat jetzt auch nochmal eine ganz neue Ausbildung gemacht. Auch in den Yogalehrer, in den Ausbildungen habe ich auch immer viele Rentnerinnen dabei und das ist so schön. Die unterrichten vielleicht dann einfach auch irgendwo Senioren oder manchmal auch Kinder oder also es ist mehr Meditation, mehr Pranayama. Also gibt ja 1000 Möglichkeiten in unseren Bereichen. Also ich liebe das auch und ich finde auch immer, alle profitieren, also die Jungen profitieren von der Erfahrung der Älteren, die da sind und umgedreht gibt es manchmal wieder so eine Dynamik oder Leichtigkeit oder auch so eine Frische, wenn man, glaube ich, so als Rentnerin mit wieder ein paar irgendwie Anfang 20-Jährigen mal in so einem tiefen persönlichen Gespräch ist. Also ich liebe das auch sehr. Also das ist auch ein ganz schöner Teil, finde ich, unserer Arbeit, wie du ja auch gesagt hast. Also sehr, sehr schön. Ja, genau. Und ich wollte vielleicht nochmal auch zum Abschluss, weil ich glaube, man kann ganz, ganz lange darüber reden, nochmal dich fragen auch zum Thema Sexualität und Wechseljahre, weil ich weiß, dass das auch ein riesiges Thema ist für so viele Frauen. Und ich glaube, auch da gibt es nämlich so schöne Balancierungen und gute Nachrichten. Vielleicht würdest du damit auch nochmal.
Also, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und würde sagen, es geht gar nicht primär um die Frage nach Sexualität, sondern es geht vor allem um diese zentrale Frage nach Intimität.
Intimität, ja, ja.
Also Sexualität mit 20 ist natürlich eine völlig andere Sexualität wie mit 30, mit 40, mit 50, mit 60, mit 70, mit 80. Und ich glaube, was erst einmal ganz wichtig ist, dass wir begehrenswert bleiben. Das war das, was wir gerade vorher erwähnt haben. Einfach gehen lassen, sondern begehrenswert bleiben für unseren Partner oder unsere Partnerin. Das ist schon mal die eine Komponente. Es hängt sehr stark davon ab, welche Sexualität im bisherigen Leben praktiziert wurde und wie sie ausgelebt wurde, wenn wir die Frage stellen, wie wünsche ich mir meine Sexualität beispielsweise nach der Menopause Ü50? Das eine ist ja die biologische Betrachtung, da wird alles trockener, da wird alles ein bisschen behinderlicher, sag ich mal, oder hinderlicher und herausfordernder und die Libido nimmt ab. Das heißt also, da wird auch ein sexueller Verkehr natürlich eine ganz andere Dynamik bekommen. Das ist dann nicht mal der Quickie mit 20 so ungefähr, ja, wo man sagt, okay, man ist irgendwie dauerhaft voller Hormone und sozusagen sehr, sehr breit alle Zeit, sondern das hat dann ganz andere Vorspiele, das hat eine ganz andere Form der Romantik auch, die damit verbunden ist. Das braucht aber dafür wiederum zwei Partner, die für sowas auch bereit und offen sind, was ja nicht immer der Fall ist. Manchmal ist der Mann höchst unromantisch oder manchmal ist auch die Frau höchst unromantisch. Dann natürlich eine ganz wichtige Frage, wie hast du dich sexuell ausgelebt in deinem Leben? Ich erlebe manchmal Frauen, die Ü50 noch einen starken Drang, ein starkes Bedürfnis nach Sexualität haben, eigentlich so ein bisschen jetzt erst recht, jetzt will ich es nochmal wirklich wissen und das führt nicht selten zu Trennungen vom Partner, ja, der dann vielleicht nicht mehr so kann, nicht mehr so will, Veränderungen seinerseits erlebt. Und das kann zum Beispiel damit korrelieren, dass man in jungen Jahren zu wenig Erfahrung gesammelt hat. Das ist ja individuell sehr verschieden. Ich persönlich sage immer, je mehr Erfahrung du in jungen Jahren sammelst, desto weniger juckt es dann im hohen Alter, wenn es nicht mehr so gut klappt. Na, ist relativ klar. Also ich sag mal, ein bisschen salopp dargestellt, hüpf mal durch ein paar Betten in den jungen Jahren und in den 20ern. Dann musst du jetzt nicht so viel nachholen, was du verpasst hast oder wo du, sagen wir mal, Wunschvorstellungen hast, die du oft dann auch nicht wirklich erfüllt bekommst. Jetzt ist natürlich so, unsere Vergangenheit ist ja gelaufen. Das heißt also, hier können wir selber analysieren, habe ich meinen Partner irgendwie seit dem 16. Lebensjahr, es war der erste Partner so ungefähr, irgendwie in der Schule schon kennengelernt, dann haben wir irgendwann geheiratet mit Mitte 20 und wir sind bis heute 30 Jahre verheiratet. Völlig andere Variante natürlich. Ne? Da muss man sich neu wieder entdecken. Das heißt also, es ist ganz, ganz individuell, das Thema Sexualität wirklich anzuschauen. Aber wir dürfen es nicht totschweigen und wir dürfen es nicht außen vor lassen. Die wichtige Botschaft lautet, glaube ich, wir können eine sehr schöne Intimität praktizieren, mit körperlicher Nähe, mit auch wirklich sexueller Anziehungskraft, ohne deswegen unbedingt Penetrationen praktizieren zu müssen und so im klassischen Sinne, wie man sich das in jungen Jahren immer vorgestellt hat. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil manchmal sind es auch die Umarmungen, manchmal sind es Streicheleinheiten, manchmal ist es einfach diese körperliche Duft des anderen, die Nähe des anderen, auch in dem anderen, auch wenn der Körper ein bisschen nachlässt, trotzdem etwas Schönes zu entdecken, etwas Anziehendes, etwas Anzubeißendes zu entdecken. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube, wenn das mehr im Mittelpunkt steht, dann ist das andere erstmal sekundär, was vielleicht physisch und biologisch sowohl seitens der Frau schwierig wird, die dann sagt, ah, ich habe Schmerzen und das tut nicht gut, ich habe auch kein Bedürfnis danach. Und parallel der Mann, der vielleicht auch sagt, okay, ich habe Sorge oder habe Angst, dass ich nicht mehr so kann. Na, weil das ist ja ein Thema, was wir dann sicherlich bei den Männern auch thematisieren werden, wo es dann zu großen Veränderungen kommt. Ja. Also Intimität ist ganz wichtig für eine Partnerschaft. Direkter sexueller Verkehr im Koitus-Sinne aus meiner Sicht absolut zweitrangig.
Ja, oh, das ist schön gesagt. Und auch gleichgeschlechtlich ja auch, ne? Dann tickt man vielleicht auch wieder ähnlich oder gleicher ist auch dann eine, ja, so eine Qualität da drin. Also ja, wunderschön. Finde ich richtig gut.
Genau. Und natürlich gibt es immer Hilfsmittel, ne? Ist ja auch klar. Also wenn man dann sagt, okay, es klappt jetzt nicht so wahnsinnig gut, was können wir tun, was kann sie tun, was kann er tun? Auch da haben wir die ganzen hormonellen Möglichkeiten, auch lokal hormonelle Möglichkeiten. Es muss gar nicht immer systemisch sein. Ja. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, auch über pflanzliche Präparate. Also natürlich kann man da auch immer unterstützen. Aber viel wichtiger ist ja, dass das nicht ein Selbstläufer ist, sondern dass man sagt, okay, was wünschen wir beide uns? Wie stellen wir uns unsere körperliche Nähe vor? Ne, weil wenn die komplett fehlt und wir so eine rein geistige Beziehung führen, dann kann das manchmal der Anfang vom Ende sein,
ja,
dazu beitragen, dass dann doch irgendwann Wünsche und Sehnsüchte nicht gestillt werden. Und das gibt dann einfach traurige Entwicklungen.
Ja,
deswegen finde ich es wichtig, eine neue Form zu finden. Ne? Gerade wenn man dann jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang schon durchs Leben gemeinsam gegangen ist und einfach sagt, okay, da hat sich was verändert. Ja. Ganz leicht fällt es eigentlich immer, wenn man, wie gesagt, viel Erfahrung gesammelt hat, wenn man sich ordentlich ausgetobt hat, dann sehe ich so wie nie ein Problem mit dem Thema Ü50.
Ja, das glaube ich.
Wenn man da halt weniger hat, dann ist es manchmal ein bisschen tricky, manchmal ein bisschen herausfordernd.
Ja, so dieses Gefühl, man hat irgendwas verpasst oder sowas, das ist dann blöd, weil alles so seine Zeit hat im Leben. Ne? Wenn man es da dann nicht hat, dann wird es irgendwann...
Und das bezieht sich ja nicht auf die Sexualität. Das bezieht sich auch.
Ja, ja, voll.
Ich habe auch ich wünsche noch mal mit 70 einen Marathon zu laufen. Genau. Ich hatte letztens jemand, der musste auf den Kilimanjaro. Ne, auf der halben Strecke ist er dann tränenüberströmt stehen geblieben. Die Frau war noch diejenige, die Power hatte, wollte weiter. Aber die musste umkehren, weil er konnte dann nicht mehr. Ne? Also manchmal hat man dann wirklich Vorstellungen, die nicht mehr so ganz altersgerecht sind.
Ja, ist richtig.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es gibt ja Gründe, weshalb unser Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist.
Ja, immer, immer.
Für die, die jetzt auch junge Kinder haben und gerade zuhören, ja, und die sagen, meine Kinder sind gerade in der Pubertät, gib deinen Kindern Freiheit, gib deinen Kindern die Möglichkeit, sich auszuleben, sich auszutoben in gewissen werteorientierten Rahmen natürlich und Grenzen, das ist ganz klar. Mhm. Aber gib Freiheit, weil das, was du einfach in jungen Jahren alles nicht erlebst, das kommt irgendwann im höheren Alter und das ist nicht immer gesund. Das können wir eigentlich therapeutisch fast immer feststellen, dass wenn man im Alter versucht, Dinge nachzuholen, die man in jungen Jahren verpasst hat, in Anführungsstrichen, dass das nicht immer gesundheitsfördernd ist.
Ja, ich glaube, das begegnet dir in der Praxis wahrscheinlich dann ziemlich oft, ne? Ja. Es braucht dann wirklich auch eine große innere Größe, geistige Größe, da gut rauszugehen.
Ja.
Oder eben auch, also das fand ich jetzt auch nochmal so schön, wie du es auch gesagt hast, dieses gilt auch für alle Themen, glaube ich, dass man wirklich offen ist, sowohl mit sich selbst als auch im Gespräch mit dem Partner, der Partnerin, mit allen anderen ringsherum, dass man wirklich auch diese Veränderung als Prozess einfach auch annimmt und sieht und vielleicht damit auch irgendwie so transparent und liebevoll nach außen geht, dass man vielleicht auch von außen nochmal verstanden wird. Und ich glaube, da können auch ganz, ganz viele wunderschöne neue Begegnungen, Beziehungen oder Dinge entstehen.
Unbedingt. Also. Unbedingt. Ja. Und das ist dann vor allem auch nochmal eine Frage, für die wir heute sicherlich keine Zeit haben, aber was nochmal ein neues Themengebiet wäre, der Art, wie ich dann auch im zunehmenden Alter kommuniziere. Das ist ja auch nochmal eine ganz, ganz große Themengebiet. Ja. Und das spielt natürlich auch eine Rolle in der Partnerschaft, das spielt eine Rolle in den sozialen Beziehungen mit nahestehenden Menschen. Ja. Oder vor allem auch zur eigenen Ursprungsfamilie, ne? Weil das ist ja die nächste Herausforderung. Jetzt ist die Herausforderung Kinder ein Stück weit hinter sich gelassen sozusagen, kommt die Herausforderung Eltern, weil die sind jetzt auf einmal in einem Alter, wo sie dann etwas, ich sag mal, eingeschränkt sind oft Krankheiten kommen, vielleicht dass die Mutter oder der Vater vorzeitig stirbt oder in ein Heim muss und dergleichen. Dann kommen neue Herausforderungen.
Ja, immer wieder.
Denen wiederum zu begegnen, ist dann die nächste.
Ja,
dann sehen wir auf einmal unsere eigene Endlichkeit und dann sehen wir auf einmal, wo wir auch landen könnten, was wir vielleicht möglicherweise nicht möchten. Und das kann uns dann wiederum inspirieren in der Frage, was tue ich jetzt, was möchte ich jetzt verändern, dass mein Alter nicht so aussieht wie das Alter meiner Mutter, wenn es denn gebrechlich ist, wenn es denn leidvoll ist, was wir leider bei sehr vielen Ü70 und Ü80 Menschen heute vorfinden. Die sind fast alle multimorbide. Die sind fast alle an mehreren Krankheiten erkrankt, was nicht sein muss. Ja, also klar, irgendwann ist das Herz nicht mehr stark genug und insuffizient und dann sterben wir halt an einem Herztod. Okay, das ist dann physiologisch, wie wir sagen würden, oder altersgerecht. Mhm. Aber es ist nicht nötig, dass wir mit Mitte 70 eine Demenz entwickeln. Es ist nicht nötig, dass wir mit Mitte 70 Diabetikerin sind. Es ist nicht nötig, dass die Männer alle Herzinfarkte oder Apoplexien oder dergleichen entwickeln. Mhm. Dem kann man vorbeugen. Aber, und das vielleicht so ein bisschen als Abschlussgedanke, das ist kein Sprint. Das sind keine kurzen, schnellen Tipps und Maßnahmen und Pillen und Pulver oder sonst etwas. Das ist ein Ultramarathon. Das ist noch nicht mal ein Marathon. Das ist ein Ultramarathon. Du weißt besser, wie viele Kilometer das sind. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht genau.
Die Verrückten erlaufen. Keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Ne? Aber es ist wirklich ein Ultramarathon. Das heißt, wir reden von Jahrzehnten.
Ja.
Und das ist das, was ich immer gerne ich komme ja hier aus der Stadtregion Frankfurt, ich bin auch gebürtiger Frankfurter, hier haben wir ja die ganzen Banken stehen, ne? Die reden ja alle immer von Zahlen, Daten und Fakten. Ne? Und der Banker denkt immer in den Kategorien eines Zinseszinseffektes. Ne? Und dieser Zinseszinseffekt, wenn ich den mal übertrage auf unseren Alltagsprozess, ja, den haben wir wirklich. Das heißt also, wenn du willst, dass eine Menge am Ende bei rauskommt, dann musst du früher anfangen, so wie die Banker dir sagen, du musst sparen, ja, dann fang frühzeitig an, wirklich eine salutogene Lebensweise an den Tag zu legen und gezielt eben deine Wechseljahre und auch deinen Alternsprozess positiv zu beeinflussen. Und dann holst du von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer mehr raus, bis du ganz reich irgendwann dieses Leben verlässt.
Das ist schön gesagt. Ja, wunderschön. Ja, das ist so. Und gleichzeitig vielleicht auch für alle, die Ü60 zuhören und vielleicht auch sich mit diesen wertvollen Themen beschäftigen, gibt es auch noch viele Balanciermöglichkeiten. Aber klar, es wird dann kleiner, ne? Also je nachdem, wie vorher das alles passiert ist, ist weniger Handlungsspielraum.
Weniger Handlungsspielraum und es ist dann eben auch weniger Prävention, über die wir ja jetzt mehr gesprochen haben,
ja,
und mehr Therapie. Mhm. Ja, die Ü60er, Ü70er, Ü80er, die dann halt Diagnosen haben, die dann Probleme haben, die brauchen dann therapeutische Interventionen, um eben die Krankheit entweder zu kontrollieren, wenn man sie nicht heilen kann, oder im besten Falle zu heilen, beziehungsweise zumindest mal in Schach zu halten, dass sie nicht weiter voranschreitet und unser Leben verkürzt oder unsere Lebensqualität einschränkt.
Ja, 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 schön. Vielleicht auch noch mal ein guter Bogen. Also danke für dieses wunderschöne Schlusswort, Ralf. Ich hoffe sehr, wir konnten euch ganz, ganz sehr ein bisschen da Licht reinbringen und Inspiration und Freude, vielleicht auch Zuversicht und gleichzeitig auch so ein Annehmen von dem, was einfach auch so ganz sich unser Leben nennt, unser Leben zu leben nennt. Und genau, ich wollte sagen, das ist ein schöner Bogen vielleicht auch nochmal gerne, dass du sagst, Ralf, wie man dich erreichen kann, wenn ihr hier andockt mit Ralf.
Sehr gerne. Also,
sag gern selbst.
Genau, ich habe ja 1998 die Marke und Firma Eurasia Med gegründet, die auch heute noch der Name ist. Das heißt, unter Eurasia Med, Eure wie Europa, Asia wie Asia, Med wie Medizin, eurasiamed.de ist meine Website. Und da findet ihr dann unsere drei Firmen. Das ist einmal die Privatpraxis, wer therapeutische Unterstützung sucht. Das ist unser Institut für die Themen Mental Health und auch für das Thema Longevity und Well-Aging, wo wir Coaching-Training offerieren. Und unsere Akademie, wo wir seit 1998 aus- und fortbilden. Ja, das findet ihr alles unter eurasiamed.de. Oder, was mich natürlich auch freuen würde, wenn ihr interessiert seid, bei uns auf dem YouTube-Kanal, dass ihr unter youtube.com/ und dann einfach mein Name, Ralf Steuernagel, findet ihr automatisch den Kanal. Und da findet ihr eine Menge Videos, ich glaube über 300 haben wir mittlerweile auf dem Kanal, rund um ganzheitliche Medizin. Mental Health ist auch viel mit dabei. Das ganze Thema Longevity und Well-Aging haben wir da auch spannende Videos mit drin. Einfach anschauen, wenn es spannend ist und interessant ist, abonnieren und gerne weiterempfehlen. Weil dann können wir die Botschaften gut nach außen tragen und je mehr Menschen wir erreichen, desto mehr können wir bewirken. Ja, und die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeit und die Außenwirksamkeit ist ja ein zentrales Ziel unseres Lebens.
Ja, ist schön. Und auch finde ich auch immer so schön, weil wir das ja auch immer alles kostenlos bereitstellen. Also wenn ihr uns da eine große Freude machen wollt, gebt einfach eine 5-Sterne-Bewertung, entweder hier für den Podcast oder auch natürlich für den YouTube-Kanal. Das dient uns immer, hier Freiräume zu schaffen, um auch die Themen einfach auch in dieser Form weiter rauszugeben. Also vielen Dank.
Genau, wie gesagt, danke dir ganz herzlich für unsere Schöne. Und freue mich auf die Fortsetzung.
Ja, genau, für Männer. Und wir haben auch, falls ihr das reinhören wollt, wir haben auch eine Folge gemeinsam zu mentaler Gesundheit gemacht. Die finde ich persönlich auch sehr hörenswert.
Genau, findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal, also von daher.
Ja, oder
wir sind erreichbar.
Auch beim Podcast. Ihr findet uns. Vielen Dank für
das Interesse.
Bis zum Hören. Vielen Dank dir, Ralf, wirklich. Dankeschön. Das war ganz wunderbar. Ich hoffe, es dient der Welt.
Genau. Sehr gerne.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.